Wie ist eigentlich das mit dem Bald werden wir unseren König sehen? Das ist ein schönes Lied. Bald schon kann es sein. Aber ist das auch das, was unser Leben vorantreibt? Ist das auch das, was unser Leben heute bestimmt? Wir tun miteinander weiterfahren im Kolosserbrief und werden zudem auch etwas anschauen. Im Kolosserbrief, wir sind mittlerweile beim Vers 3 im Kapitel 1 und schauen heute miteinander 3 Verse an. Da heisst es, schreibt der Paulus, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, oder? Ist die Wo Nachricht übersetzt, immer wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben gehört, eurem Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Christen. Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht, zugesichert. Wir werden mal sehen, was es heisst, oder wie, was es eigentlich, dass unser Leben, die uns reingelaufen sind und haben es vielleicht gesehen, die Überschrift ist vom Ziel bestimmt. Wir werden da einiges miteinander anschauen. Zuerst sehen wir mal die Dankbarkeit von Paulus, denn für was das überhaupt dankt, und dann tun wir uns auch Gedanken machen ums Ziel. Der Paulus und seine Mitarbeiter hätten sich eigentlich gegenseitig können die Hände schütteln und auf die Schultern klopfen, wo sie gehört haben, was in Kolosse, was die Gemeinde alles macht. Denn der Paulus, der selber nicht in Kolosse eigentlich war, er hat die Gemeinde nicht gegründet, er gilt nicht als Gemeindegründer, hat aber doch ein Einfluss gehabt im Kleinasien, wo die Gemeinde war. So heisst es auch in Ephesus, wo die Gemeinde dort angegriffen wird, heisst es ja, dass er die ganze Kleinasien erfüllt hat mit dieser Lehre. Also, der Paulus hat einen grossen Einfluss gehabt und das wäre jetzt ja wieder ein riesen Erfolg, eine Gemeinde, die blüht und der Paulus hätte jetzt können voll in die Kerbe hineinschlagen und sagen, seht ihr, was unser Wirken bewirkt hat und wie könnt ihr dankbar sein für uns. Er hätte sich an seinem Erfolg können ergötzen. Das macht der Paulus aber nicht. Vielmehr freut er sich über das, was er von den Kolossen gehört. Und er weiss, auch wenn er viel geschafft hat, ist das, was er gemacht hat, Gott zu verdanken. Aber dass wir den Paulus nicht falsch verstehen in seinem Wesen, dunkt mich, ist es noch wichtig zu sehen, dass der Paulus nicht ein Mensch war, der von falscher Bescheidenheit gelebt hat. Das können wir ja gut, so eine falsche Bescheidenheit, das, so ein Understatement nennt man. Man tut immer niederstapeln. Man redet von seiner Wenigkeit. Es gibt so eine Form von frommer Bescheidenheit. Man sagt, ja, ich mache es jetzt, aber ich kann das ja gar nicht. Und im Stillen, im Hinterkopf hofft man, dass einer sagt, du kannst das sehr gut. Also wir suchen manchmal durch Understatement Anerkennung, wo wir nicht direkt ausgesprochen haben, ist vielleicht das Problem, und wir müssen lernen damit, oder davon müssen lernen, dass wir auch lernen, einander mal etwas zu sagen, wenn etwas gut gemacht ist, auch den anderen so ermutigen, da hat auch die Bibel gar nichts dagegen, dann braucht man vielleicht weniger Understatement, um herauszufinden, ob jetzt die anderen finden, mache ich das richtig oder nicht. Der Paulus ist aber mit dem eigentlich sehr natürlich umgegangen, hat gesundes Selbstbewusstsein gehabt. Er sagt zum Beispiel den Philipper, tünt euch an meinem Vorbild orientieren, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben wie ich. Also, Er war ziemlich selbstbewusst über die Art, wie er lebt und wie er seinen Glauben lebt. Oder der Korintherschreiter in Bezug auf die anderen Apostel. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht geschaffen als die anderen. Jetzt können wir sagen, hey Paulus, jetzt hast du glaube ich ein paar Etagen zu euch gegriffen. Das kannst du doch nicht sagen. Wohl, das kann er sagen. Weil der Paulus gewusst hat, dass das stimmt, aber er sagt auch das andere ganz klar und deutlich. Er kennt seine Grenzen und er sagt, durch das, dass ich mehr geschaffen habe als die anderen, das kann ich nicht mir selber zuschreiben, sondern es ist Gnade Gottes, wo das gewirkt hat. Er hat mir die Kraft gegeben. Er hat mir die Fähigkeit gegeben. Und darum habe ich das so gemacht. Seine Selbstverständlichkeit, also sein Selbstverständnis, macht der Paulus, der Korinther, folgendermaßen deutlich. Es war ein Streit in Korinth. Die einen haben gesagt, ich gehöre zum Apollos, ich bin Apollisch. Die anderen haben gesagt, ich gehöre zum Paulus, ich bin Paulinisch. Und eins, Hickhack und an solchen Sachen hat sich die Gemeinde fast gespalten. Und der eine ist stolz gewesen, dass er eher von Paulus kommt, der andere ist stolz gewesen, dass er eher von Apollos kommt und so weiter. Und jetzt sagt der Paulus, den Korinther, was ist denn Apollos? Und was ist denn der Paulus? Gottes Helfer sind sie und durch sie sind sie zum Glauben gekommen, nicht mehr und nicht weniger. Jeder von uns beiden hat Gott in seiner besonderen Aufgabe, also jeder von uns beiden, sowohl Paulus und Apollos, haben von Gott eine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Es sind wahrscheinlich ganz verschiedene Typen gewesen. Und die einen haben sich vielleicht menschlich gesehen mehr am Apollos hingezogen gefühlt, die anderen vielleicht mehr am Paulus, weil vielleicht die Art vom einen der anderen mehr zugesagt hat. Und der Paulus sagt, was sind wir denn? Wir wollen gar nicht, dass ihr uns gegenseitig ausspielt und sagt, der ist besser oder der ist besser. Sondern wir sind nichts anderes, als dass wir miteinander dient haben. Der Apollos, so wie auch ich habe gepflanzt, er hat begossen, aber Gott, er hat das Wachsen geschenkt. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begüsst. Es kommt alles auf Gott an. Er lässt es wachsen. Wir beide arbeiten an derselben Aufgabe. Der, der pflanzt und der, der begüsst. Alle machen im Grunde genommen das Gleiche. Oder arbeiten am Gleichen. Und Gott wird jeden persönlich nach seinem Mass und seinem Einsatz belohnen. Das wird Gott machen. Der Paulus hat sich also verstanden als integriert in einen Auftrag, wo er einen Teil erfüllt mit den Gaben und mit den Kräften, die ihm Gott geschenkt hat. Er hat seine Kräfte und seine Stärken erkannt, aber er hat gewusst, das Wachsen und das Gedeihen schenkt Gott. Und das ist ein gesundes, christliches Selbstbewusstsein, das da zum Tragen kommt. Der Paulus freut sich also über das, was Gott in dieser Gemeinde gewirkt hat. Und wer lehrt, echt dankbar können sein und das Wirken Gottes sehen, der lehrt auch seine Arbeit, die er in diesem Bereich tut, in einer gesunden Art einzuordnen. Zwei Sachen stimmen der Paulus besonders dankbar. Einerseits das Vertrauen von diesen Kolosser zu Jesus. Und das andere die Liebe zu den anderen Christen. Der Dank von Paulus richtet sich an Gott, weil er der Urheber von allem ist, vom Glauben und von der Liebe. Und Gegenstand vom Glauben ist Jesus Christus. Der Paulus freut sich jetzt nicht nur einfach darum, weil Kolosser Christen geworden sind, sondern er freut sich, weil das Vertrauen zu Jesus Ausdruck findet im Leben von diesen Menschen. Sie haben nicht einfach das Bekehrungserlebnis zu erzählen, wo sie rund um die Welt gehen erzählen. Nein, ihr Leben zeigt und zeichnet sie aus, dass sie Jesus nachfolgen. Jesus ruft ja nicht einfach auf zu einem Bekehrungserlebnis. Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Das ist ein bisschen mehr. Mehr als, dass ich irgendein religiöses Erlebnis am Punkt von meinem Leben habe und das nachher in den Sack nehme und jeder, der es hören will, nehme ich es für und sage, schau, das habe ich mal erlebt, aber in meinem Leben tut sich nichts. Es verändert sich nichts. Es ist nichts in Bewegung gekommen. Ich lebe vorher wie nachher exakt dasselbe. Einfach, ich habe noch so eine Konserve in meinem Hosensack, wo ich dann kann schnell anstellen und sagen, schau mal die Konserven an. Das war noch cool gewesen damals. Gutes Erlebnis. Das ist nicht die Meinung vom Evangelium, nicht die Meinung von Jesus. Jesus ruft die Nachfolger, will nichts Geringeres, als dass wir unser Leben ihm anvertrauen, unser Leben ändern, dass wir Richtungsänderung vollziehen. Und darum redet die Bibel sehr stark von Umkehr. Jesus sagt, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Bekehrung heisst also nichts anderes, als ich entschliesse mich, ab jetzt Jesus zu vertrauen. Ich beschließe jetzt das ernst zu nehmen, was Jesus gesagt hat. Es soll in meinem Leben Bedeutung bekommen. Es soll für mich aussagekräftig werden. Mein Leben will ich jetzt auf Jesus ausrichten. Und das hat ganz bestimmte Auswirkungen. So eine davon, die Paulus da hervorhebt, ist die Liebe. Und wie könnte es auch anders sein, dass der Paulus wieder auf den Punkt von der Liebe kommt und er wird uns immer und immer und immer und immer und immer wieder begegnen. Denn wenn Gott ein Gott von der Liebe ist, dann wird uns, wenn wir vom Evangelium reden, wenn wir von Gott reden, wenn wir von Jesus reden, immer, immer, immer die Liebe begegnen. Er greift also genau das raus, wo ein wichtiger Aspekt ist und Christen auszeichnet, dass sie Jesus vertrauen. Die Liebe unter Christen ist sozusagen das Markenzeichen von den Christen schlechthin. So heisst es im Johannesbrief, wer glaubt, dass Jesus der versprochene Retter ist, hat Gott zum Vater. Und wer den Vater liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die vom selben Vater stammen. Das ist eine ganz logische Folge. Oder Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander. Das ist das Markenzeichen von uns Christen. Ob wir dem in allen Punkten nachkommen oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber dass das Markenzeichen ist und uns auszeichnet, das ist eindeutig, klar und unanfechtbar. Und der Paulus tut das ganz stark herausstreichen. Überhaupt die ganze Bibel. Und er nimmt das gerade als Beispiel, das freut ihn ganz besonders, dass er sieht, die Nachfolge, das Vertrauen zu Jesus und die gelebte Liebe zu allen Christen. Und die Liebe ist nicht einfach eine sentimentale Liebe, die auf reinem Gefühl basiert, wo man sagt, ich habe jetzt das Gefühl, heute habe ich dich gerade besonders gern. Und morgen und morgen habe ich jetzt nicht gerade so, stimmt mein Gefühl gerade nicht, meine Chemie. Das Liebesgefühl hat ja auch viel mit chemischen Prozessen zu tun bei uns. Jetzt habe ich das Gefühl, ich liebe dich nicht mehr so. Und nachher, wenn ich dann wieder mal gute Zeiten habe, habe ich das Gefühl, ich liebe dich unwahrscheinlich. Die Bibel redet nicht einfach von sentimentaler Liebe, sondern die Bibel redet von handfester Liebe. So genau, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, aus Liebe zu uns. Und das war eine handfeste Liebe, die das Opfer gefordert hat, nämlich sein Leben. Liebe ist greifbar. Liebe heisst nicht einfach, sie sind nett miteinander. Sagt euch ja nie nichts Böses. Wisst ihr, das können wir so lange machen, solange wir weit auseinander leben. Können wir uns immer nie etwas Böses sagen, weil wir ja nie irgendwie intensiv miteinander zu tun haben. Aber von dem Moment an, wo wir anfangen, Leben teilen und Liebe und Leben in der Nachfolge Jesu heisst Leben teilen, in dem Moment kommen wir uns näher. Und wenn wir uns näher kommen, lernen wir uns besser kennen. Und wenn wir uns besser kennenlernen, dann merken wir, dass wir, dass der eine da ein bisschen Ecke hat und der andere da und der eine ist dort ein bisschen vielleicht eigen und der andere ist am anderen Ort eigen. Liebe aus Distanz leben ist viel einfacher als aus der Nähe. Weil da, das berührt mich dann nicht so. Aber die Bibel redet eigentlich von der Liebe, die ganz praktisch ist, wo Christen Leben teilen, wo sie sich helfen und gegenseitig unterstützen. Und wenn nur einfach das Gefühl von der Liebe im Vordergrund steht, denn auch in unseren Beziehungen, in unseren Ehen sind die Gefühle von der Liebe verschieden. Einmal schwingt das Gefühl oben aus. Und dann gibt es auch Zeiten, wo es nicht oben aus schwingt. Und wo man doch liebt. Auch wenn wir jetzt nicht im sentimentalen Sinn können sagen, ich könnte dich jetzt vernudeln oder weiss ich was. Aber die Liebe ist eine Entscheidung. Die Liebe ist eine Lebenseinstellung. Ich entschliesse mich, einen Menschen zu lieben. Und das heisst, dass ich Leben teile. Wir werden diesen Punkt sicher noch mehrfach anschauen. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Aussage und auf die möchte ich jetzt auch gerne noch ein bisschen ausführlicher eingehen. Im Vers 5. Ich lese es aus der Guten Nachricht. Ich denke, Sie haben den Punkt gut verwischt. Sie beide, also sowohl das Vertrauen zu Jesus, das gelebte Vertrauen zu Jesus, sowie die Liebe zu den Christen, erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht, zugesichert. Es ist also die Sehnsucht nach der endgültigen Rettung. Sehnsucht nach einem Ort, wo kein Leid mehr wird sein. Also, es ist das, was uns bevorsteht, was uns heute in Bewegung bringt, Jesus treu zu bleiben und einander zu lieben. Sie beide erwachsen aus eurer Hoffnung. Der Philipper sagt, Paulus, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird, wie der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Also mit anderen Worten, drückt da der Paulus die Sehnsucht aus. Wir haben das Bürgerrecht im Himmel. Unsere Ausrichtung vom Leben ist im Himmel. Wir warten auf den, der kommt. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir sein werden wie er. Und so, mit dem Ziel vor Augen, ist der Paulus durchs Leben. Er sagt, ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Vom Ziel bestimmt Leben. Vom Ziel leiten wir ab, ob sich etwas, einen bestimmten Aufwand in unserem Leben lohnt oder nicht. Das machen wir automatisch. Ihr tut automatisch, wenn ihr etwas macht, seid ihr immer in allem, was ihr macht, irgendwo von einem Ziel motiviert. Ob euch das Ziel bewusst ist oder nicht, das ist sekundär. Kommt nicht drauf an. Ob ihr das Ziel könnt formulieren oder nicht, kommt nicht drauf an. Aber irgendwo, alles, was wir machen, ist von einem Ziel bestimmt. Das ist noch ganz wichtig, dass wir das auch ein bisschen durchschauen. Ich kann das extra jetzt da ein bisschen Pfeil rein tun. Wenn ich in die Ferien gehe, gehe ich ja nicht einfach in die Ferien, dass ich in der Ferien bin. Sondern ich habe ein Ziel, entweder suche ich Erholung oder ein Abenteuer. Oder sonst noch etwas. Ich habe da die Ziele, die sind nicht, das sind nur Beispiele. Ich habe vielleicht andere Ziele in der Ferien. Vielleicht wollt ihr euch gar nicht erholen, vielleicht wollt ihr weiss ich was. Aber ich gehe nicht einfach in die Ferien, einfach weil ich Ferien habe. Sondern ich will irgend mit dem etwas erreichen. Wenn ich in die Skiferien gehe, will ich Ski fahren. Also, wenn ich kein Ziel habe, Menschen, die kein Ziel haben, die verlieren sich im Leben. Sie sind orientiert, das lohnt sich gar nicht. Oder Arbeit. Dass wir arbeiten, hat wesentlich, wenn wir jetzt das als etwas Heiliges oder Unheiliges anschauen, wesentlich mit dem Lohn zu tun. Wir arbeiten und setzen uns ein, weil wir den Lohn bekommen. Und wir arbeiten die Stunden, die nötig sind, dass wir den Lohn bekommen, den wir eigentlich wollen. Ich bin fast sicher, dass viele unter uns, wenn sie 10 Stunden weniger arbeiten müssten und gleich viel Lohn bekommen, das würden machen. Sie arbeiten nicht 40 Stunden, weil sie gerne 40 Stunden arbeiten oder 50, weil sie gerne 50 arbeiten. Sondern weil sie mit 40 Stunden oder 50 Stunden den Lohn bekommen, den sie brauchen zum Leben. Und wenn jemand würde anbieten, ich zahle dir für wenige Stunden gleich viel und die gleiche Arbeit, die dir gefällt, dann würde das wahrscheinlich viel machen. Das Ziel ist da, wo entscheidet. Oder Freundschaft und Ehe kann ein Ziel sein, Geborgenheit, wo man sich erhofft. Und vielleicht trifft sie dann bei vielen nicht ein, gerade auch manchmal in jenen, wo man weiss nicht, wie viele Vorstellungen hat. Das ist auch mit dem Grund von diesen vielen Scheidungen, weil das Ziel nicht erreicht wird. Dann findet man, wenn ich das Ziel mit dem nicht erreiche, was soll ich denn? Lassen wir es gehen. Es ist nur Stress. Kinderwunsch. Ich kann verschiedene Ziele haben. Eins jetzt habe ich da aufgeschrieben. Familie. Wollen zu leben und auch Familie zu leben, hat wieder anders. Oder Ausbildung. Ausbildung hat das Ziel, dass ich einen bestimmten Beruf, eine bestimmte Aufgabe kann ausführen oder dass ich meinen Wissenshunger kann stillen kann. An der Ausbildung kann man das eigentlich sehr gut aufzeigen, dass wir vom Ziel getrieben sind. Was wir lehren und schaffen. Oder wenn ich denke, was ich gelernt habe und krampfet, wo ich in der Ausbildung war, das hätte ich nicht können. Oder hätte ich überhaupt keine Motivation gehabt, wenn ich nicht das Ziel vor Augen gehabt und gefunden hätte, für das lohnt sich das. Für das lohnt sich, die Prüfungen zu machen. Ich mache überhaupt nicht gerne Prüfungen. Für das lohnt sich, die Arbeiten zu schreiben. Wir machen eine Ausbildung und sind bereit, Opfer zu bringen. Und je klarer unser Ziel ist, je mehr sind wir bereit, und je selbstverständlicher tun wir Opfer bringen. Sagen, ja, das muss halt sein. Das mache ich gern, weil ich habe das Ziel vor Augen. Oder die Fitness betreiben, die machen auch nicht nur Fitness, weil sie das lässig finden, auf dem Velo oben zu schwitzen. Oder Gewicht zu heben. Sondern sie haben ein Ziel, ob sie dem sich bewusst sind oder nicht, vielleicht das Ziel, gesünder zu leben oder sogar länger zu leben. Oder wenn man schon lange lebt, möglichst so leben, dass man nicht noch im Alter viel Gebrechen hat, dass man könnte vorbeugen. Das ist das Motiv, darum rennen die Leute doch heute im Fitnesscenter 3, 4, 5 Mal in der Woche. Ich habe ja gar nichts dagegen. Wenn sie dort Schwitztum machen, ich sollte auch mehr machen, ist das auch klar. Das ist gut, wenn man das macht. Mir geht es nur darum, dass uns bewusst ist, wenn wir so etwas machen, dann machen wir es nur und halten es durch, wenn wir eine klare Zielvorstellung haben. Oder nehmen wir unseren Gottesdienstbesuch. Vielleicht haben sie sich auch schon mal Gedanken gemacht, warum kommen sie? Wenn sie einfach kommen, weil man kommt, dann werden sie bald nicht mehr kommen. Weil sie irgendwo mit der Zeit denken, ja, was bringt es? Ich ich muss nicht unbedingt in Gottesdienst. Es kann aber sein, dass sie Gemeinschaft suchen. Es kann sein, dass sie Aufbauung suchen. Es kann sein, dass sie Zurüstung suchen. Es kann sein, dass sie wollen mit, und dass ihnen das wichtig ist, mit anderen Christen zusammen Gott zu ehren. Aber sie sind vom Ziel gezogen. Und jetzt wollen wir das umsetzen. Und so ist eigentlich meine Überzeugung, funktionieren wir als Menschen. Wir funktionieren vom Ziel her, und es gibt viele Menschen, die ein Ziel nicht erreichen und nicht erreichen können. Das heisst, es gibt Leute, gerade auch Menschen, die in schwierigen Nöten sind. Und wenn, also nehmen wir jetzt mal an, einen Alkoholiker, der Probleme hat mit dem Alkohol. Und wenn der jetzt will, zu dem Alkohol rauskommen und das Leben auf bessere Bahnen bringen, wo er es eigentlich will, was sein tiefster Wunsch ist. Und er realisiert jetzt, er ist vielleicht 30, er realisiert jetzt, dass der Weg so lang ist. Und er denkt innerlich, ich schaffe das sowieso nicht. Dann lässt er sich fallen. Ich habe das schon jemanden erlebt. Mit sehr lieben Menschen, die sich fallen lassen, weil der Weg ist ihnen so lang war, so unerreichbar. Und wenn ich ein Ziel sowieso nicht erreiche, warum soll ich kämpfen? Also unser Leben wird ganz stark vom Ziel her bestimmt. Das hat mit dem Glauben mal an sich jetzt mal so gar nichts zu tun, generell so. Wir werden sehen, Menschen, oder auch in der Berufswahl, sehen wir heute die jungen Menschen, die keine Aussicht haben, einen Beruf zu lernen, wo sie finden, der gefällt ihnen. Die hängen durch in der Schule. Was soll ich krampfen, wenn ich nicht einmal eine Lehrstelle bekomme? Oder was soll ich mich noch anstrengen, wenn mir mein Fünfer überhaupt nichts bringt? Der Mensch ist ja so. Und interessant finde ich jetzt die Aussage von Paulus, dass er eigentlich nichts anderes sagt, als dass auch unser Glaube und unser Leben im Glauben im Wesentlichen davon bestimmt wird, ob wir das Ziel vor Augen haben. Das ist die Rettung, die Herrlichkeit, das ewige Leben. Und ich habe da zwei Pfeile ineinander hineingemacht, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, und auch ganz biblisch denken, müssen wir sagen, ist schon, dass wir Jesus unser Leben anvertraut haben, ist schon auf das Ziel ausgerichtet. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut, weil mir bewusst war, ohne den Glauben an Jesus bin ich verloren. Ganz einfach gesagt, ich will eigentlich in den Himmel kommen. Ich will mal bei Gott sein, ich will gerettet werden. Darum tue ich meine Sünden bekennen und meine Schuld und ich beuge mich vom Herr aller Herren. Weil ich will in seinen Augen gerecht sein. Und schon der erste Schritt in unserem Glaubensleben ist bestimmt vom Ziel. Der Paulus sagt sogar, wenn Jesus nicht auferstanden ist, also wenn es das ewige Leben nicht gibt, dann würde er aufhören. Den Glauben zu verkünden. Dann würde er leben nach dem Motto trinken und essen. Ich sage es jetzt nachher schöner als der Luther. Dann morgen sind wir tot. Dann habe ich überhaupt keine Motivation, mich irgendwie in eine Richtung, auf eine Richtung auszurichten. Und auch das Leben dann nachher als Christen, unser Alltag, soll bestimmt sein und prägt von dem Ziel. Und der Paulus tut ganz stark in der Kategorie vom Sportler. Die bringt er immer wieder. Und zwar geht es ihm nicht darum, dort zu betonen, was der Sportler für einen Aufwand betreibt, sondern wenn die Bibel das Bild vom Sportler braucht, dann braucht sie es nur darum, weil der Sportler sein ganzes Leben auf seinen Kampf ausrichtet. Das machen auch die Sportler heute. Die essen Diät. Ob sie es gern haben oder nicht, das ist ihnen egal, weil sie haben den Sieg vor Augen. Wenn ihr mal Artikel lest über den ganzen Skizirkus in unserer Schweiz, was die Sportler mitmachen, die sind praktisch, sie werden natürlich verehrt von allen, aber schaut mal, wie sie leben. Die sind praktisch wie eingesperrt in einem System. Aber das machen sie, weil sie haben den Sieg vor Augen. Also vom Sieg her, von ihrem Ziel, was sie anstreben, tun sie ihr Leben organisieren. Und eigentlich nichts anderes lehrt uns die Bibel. Vom Ziel her sollen wir unser Leben organisieren. Also was wir normal bei unseren täglichen Sachen machen, wir tun immer vom Ziel her organisieren. Bewusst oder unbewusst. So sollen wir auch im Glauben vom Ziel her unser Leben organisieren. Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit die gute Nachricht zugesichert. Also ihr wisst, das ist sicher, was euch zugesagt ist. Und dass ihr jetzt an Jesus festhaltet und dass ihr die Liebe untereinander lebt, das ist bestimmt durch eure feste Hoffnung, dass ihr sicher seid, was da kommt. Und ich muss sagen, bei mir ist das auch so. Bei mir ist es schon bei der Bekehrung so gewesen, dass ich die Hoffnung vor Augen hatte, gerettet zu werden. Und wenn ich heute etwas mache und mich einsetze, dann ist es eigentlich das, was mich bestimmt. Die Hoffnung, die mir zugesagt ist. Vom Ziel bestimmt das Leben. Wir sehen mal zuerst, dass der Paulus in einer echten Art dankbar ist. Er ist ein selbstbewusster Mensch. Er weiß, was ihm Gott für Gaben gegeben hat. Er kennt seine Stärken. Er kennt seinen Einsatz. Aber wenn es darum geht, wenn er sieht, dass etwas anfängt zu blühen, sieht er seinen Anteil an Arbeit, aber er weiß, Gott hat es geschenkt, dass da etwas gewachsen ist. Und er kann sich darüber freuen. Und er kann sich vor allem darüber freuen, dass Menschen Jesus vertrauen, dass der Glaube ihrem Leben Hand und Füße überkommt. Und sogar so, dass die Liebe das Markenzeichen von den Christen einen grossen Ausdruck findet. Unser Leben, und so sagt er das eigentlich, dass sie das leben, sieht er den Grund, dass sie die Hoffnung klar vor Augen haben. Sie haben das Ziel vor Augen. Und unser Leben wird davon bestimmt, welches Ziel das wir vor Augen haben. Je klarer uns und anstrebenswerter unser Ziel ist, je selbstverständlicher werden wir entsprechende Sachen in unserem Leben regeln. So eben, wie das der Sportler macht. Wir werden Opfer auf uns nehmen, die andere als Opfer empfinden. Und wir als eine Selbstverständlichkeit. Andere denken, warum rackert der sich so ab und macht noch den Kurs und den Kurs. Und wir denken, ja, was stört der das? Ich will ja das. Ich will das Ziel erreichen. Das ist für mich kein Opfer. Das ist einfach eine Anstrengung. Und genauso ist es im Glauben. Als Christen sollten wir das Ziel klar vor Augen haben. Und das ist die Frage, die sich uns heute Morgen, denke ich, auch stellt. Haben wir das Ziel wirklich vor Augen? Haben wir das Ziel vor Augen, wo unser Leben angeht, jetzt schon? Auch wenn es uns gut geht? Und nicht erst dann, wenn eine Krise in unser Leben einbricht und dann denken wir, oder oh ja, es gibt ja etwas, was viel grösser ist. Und auf einmal dann kommt das nicht auch schon jetzt? Können wir die feste Zusage, wo ich nachher nächsten Sonntag noch weiter darauf eingehen werde, die feste Zusage nicht so ernst nehmen, dass auch jetzt unser Leben von dem her bestimmt wird und geregelt? Als Christen ist gut, wenn wir das Ziel klar vor Augen haben. Und wenn wir uns auch nicht genieren, das Ziel zu haben. Ich denke, manchmal genieren wir uns, weil wenn wir den Angst haben, die anderen denken, wir seien zu fromm. Aber falsch gedacht. So ist das nicht. Wer das Ziel anstrebt und für das Ziel sein Leben investiert, der ist nicht zu fromm. Sondern hat kapiert, um was es geht. Das ist gerade alles. Fromm ist, wenn man einfach, oder im negativen Sinn fromm, fromm ist sowieso nicht negativ, aber im negativen Sinn fromm, ist einfach, wenn man nur Frömmigkeit übergibt und überbringt. Aber es geht nicht um eine Art von Frömmigkeit, sondern es geht um eine Ausrichtung von unserem Leben. Und die Ausrichtung und das Festhalten an Jesus und das Wissen, es lohnt sich, kann nur immer vom Ziel her wieder neu gefunden werden. Es gibt ein Psalmwort, wo der Psalmist sagt, wo ich gesehen habe, wie es dem Gottlosen gut geht, wäre ich fast gestrauchelt. Ich wäre fast gekippt. Und der Umbruch in seinem Leben ist dort passiert, wo er das Ziel angeschaut hat. Und dann bin ich ins Heiligtum gegangen und habe mir Gedanken gemacht über ihr Ende. Und dann kehrt der ganze Psalm in ein Lob und in eine Anbetung. Dort hat er wieder seinen Blick geschärft für das Ziel, um was es eigentlich geht. Und dort hat er wieder Ruhe und Frieden gefunden. Das hat mir auch schon viel geholfen. Es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Es lohnt sich, Liebe unter uns Christen auszuleben. Denn wir haben ein wunderbares Ziel. Und je klarer wir das Ziel vor Augen haben und auf das Ziel hinleben, je leichter und selbstverständlicher fällt uns Nachfolge. Und es ist keine primitive Motivation, aufs Ziel ausgerichtet zu sein. Sonst müssen wir sagen, dann hat der Paulus da etwas Eigenartiges geschrieben. Gott hat uns so konzipiert. Und es ist überhaupt nichts Verwerfliches, wenn wir das Ziel vor Augen haben und vom Ziel her unser Leben prägt wird. Paulus sagt, ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Möge uns der Herr Gnade schenken, dass wir auch uns können auf das Ziel ausrichten und unser Leben vom Ziel her organisieren und leben. Und nicht einfach von dem, was sich gehört, weil man gläubig ist, sondern von dort her, wo man herwähnt. Und was unsere Zukunft und feste Hoffnung ist, ich tue mit uns beten. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Und du hast es so eingerichtet, dass wir Menschen so funktionieren, dass wir auf etwas hinleben, wo in der Zukunft liegt. Und so ist es auch im Glauben an dich. Und du hast uns die Hoffnung vor Augen gestellt, weil du uns helfen willst, dass wir aufgrund von dieser Hoffnung unser Leben ganz auf dich ausrichten. Und dass wir unser Leben von dieser Hoffnung her gestalten und leben. Und du kannst uns auch dabei helfen. Wir sind angewiesen auf deine Hilfe, auch angewiesen, immer wieder auf solche Momente, wo du uns auch in die Stille führst und wir wieder den Blick schärfen auf den Ort, wo wir eigentlich hinwollen. In der Herrlichkeit bei dir, gerettet und erlöst. Ich danke dir. Amen.